Стало быть, обязанность избирателей состоит в том, чтобы они все время держали под контролем своих депутатов. И чтобы они внушали быть такими, каким был великий Гоголь.
Willkommen zu Focus International bei Radio Dreieckland. Während der ersten Welle der Corona-Pandemie wurde für Geflüchtete aus Syrien vorübergehend ein Abschiebestopp bewirkt. Im Sommer letzten Jahres wurde dieser Abschiebestopp aber wieder ausgesetzt und seitdem werden auch nach Syrien wieder Menschen aus Deutschland in ihr Herkunftsland abgeschoben. Genauso werden auch die Asylanträge von Menschen aus anderen Ländern regelmäßig abgelehnt und diese in ihr Herkunftsland abgeschoben. Anhänger der Ahmadiyya-Glaubensgemeinschaft werden in Pakistan nicht nur durch extremistische Anhänger anderer Glaubensgemeinschaften, sondern auch vom Staat selbst unterdrückt, diskriminiert, entführt, verhaftet und getötet. Trotzdem werden immer noch aus Deutschland Ahmadiyya nach Pakistan abgeschoben. Erst am 21. April wurde eine Gruppe von Ahmadiyya in Sachsen abgeschoben. Luca Riem in einer Gesprächsrunde mit Suleiman Malik von der deutschen Ahmadiyya-Gemeinde, Paula Moser vom Sächsischen Flüchtlingsrat und Nazim Malik vom Internationalen Menschenrechtskomitee, eine Produktion von Radio Z Nürnberg.
So we are very much sad that in this time, whereas the Germans always stood by the people, I myself in 1970s were in the streets of Frankfurt.
Wir sind sehr traurig, dass die Deutschen, die eigentlich immer für die Menschen waren, jetzt so etwas unterstützen. Ich selbst war in den 1970er Jahren in den Straßen Frankfurts unterwegs. Wir haben für Frieden, Liebe und Harmonie auf der ganzen Welt protestiert. Was ist mit diesem Deutschland passiert, das damals demonstriert hat und heute schieben sie Minderheiten ab? Die Minderheiten, die offen als gefährdet eingestuft werden. Ich verstehe nicht, was mit den Politikern in Deutschland und der deutschen Solidarität passiert ist, die ich kennengelernt hatte. Solidarität mit allen Menschen auf der Welt, denen Leid widerfahren ist oder noch widerfährt. Ich war sehr traurig, wie mich Suleiman Malik heute Nacht informiert hat, dass diese Ahmadi abgeschoben werden sollten.
Suleiman Malik informed me last night that 7-8 Ahmadis are going to be deported, you know.
Heute am 20.04. und am 18. Mai hat die Bundesregierung Sammelabschiebungen nach Pakistan angeordnet. Darunter sind eben auch Anhänger der Ahmadi-Glaubensgemeinschaft. Herr Malik von der Ahmadi-Gemeinde in Deutschland ist jetzt unter anderem hier in unserer Gesprächsrunde. Herr Malik, Sie stehen in Kontakt zu den betroffenen Flüchtlingen, die jetzt letzte Nacht abgeschoben wurden. Was hat man Ihnen mitgeteilt? Wie geht es Ihnen?
Ja, die Situation war sehr unübersichtlich. Mit manchen hatte ich Kontakt, als sie noch in Abschiebehaft saßen. Sie waren sehr verunsichert. Sie hatten auch eine gewisse Angst. Sie wussten nicht, warum sie seit Wochen und Monaten in Haft sitzen, ohne eine Straftat begangen zu haben. Mittlerweile waren sie sehr gut integriert. Sie hatten Kontakte, sie hatten Freunde. Sie haben auch verschiedene ehrenamtliche Funktionen in der Gemeinde gehabt. Sie haben zum Beispiel viele Engagement auch in der Gesellschaft sozusagen gezeigt. Auch wegen der Pandemie zum Beispiel haben sie Nachbarschaft Hilfe geleistet und plötzlich wurden sie gefangen und saßen in Haft, ohne vorher jemals eine Straftat begangen zu haben. Und das war diese Situation, die viele Menschen etwas verunsichert hat. Und auch eine gewisse Enttäuschung da war, denn in Deutschland herrscht Religionsfreiheit, Freiheit des Gewissens. Also diese Menschen, die aus Pakistan geflüchtet sind, sie haben diese Religionsfreiheit in Pakistan eben nicht, weil die Ahmadis in Pakistan systematisch diskriminiert und verfolgt werden. Und diese Legalisierung der Verfolgung geht auf eine Verfassungsänderung im Jahre 1974 zurück. Seitdem gibt es für Ahmadis keine Möglichkeit, dort als ein freier Mensch zu leben. Und deswegen wohnen und leben viele Menschen hier. Sie haben Häuser verlassen, sie waren monatelang unterwegs, sie haben schwierige Bedingungen hinterlassen und sie haben gefährliche Wege gefunden, nach Deutschland zu kommen. Und dann sitzen sie plötzlich in Gefangenschaft und über Nacht werden sie abgeschoben. Dann habe ich auch Situationen erlebt, dass ich mit denen vorgestern schon oder gestern Vormittag noch telefoniert habe Und abends habe ich eine Mitteilung bekommen, dass sie jetzt in Abschiebehaft sitzen.
Sie haben dann heute morgens, als es klar war, dass sie abgeschoben werden, eine Handlungsaufforderung rausgeschickt an die Bundeskanzlerin, an die UNO, dass die Abschiebung sofort rückgängig gemacht werden sollte. Und Sie haben jetzt auch schon die schwierigen Lebensumstände der Ahmadi in Pakistan angesprochen. Können Sie da ein bisschen genauer noch drauf eingehen? Inwiefern werden die Ahmadi in Pakistan diskriminiert und verfolgt?
Ja, so wie ich Ihnen sagte, die Legalisierung der Verfolgung geht auf eine Verfassungsänderung im Jahre 1974 zurück. In diesem Jahr erklärte das pakistanische Parlament die Ahmadiyya-Gemeinde zu einer nicht-islamischen Minderheit und gab damit zum Beispiel der Verfolgung durch die Fundamentalisten frei. Ja, seit 1980 müssen Ahmadis bei den Beantragen von Reisepässen zum Beispiel oder anderen Ausweispapieren ihre Prophet, also den Gründer der Gemeinde, Mirza Ghulam Ahmad, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, als Lügner bezeichnen. Ja, ein entsprechendes Passantragsformular gibt es überall in jeder Botschaft, auch in Deutschland, in pakistanischen Botschaft auf deren Webseite. 1984 führte der damalige Diktator zum Beispiel Ziaul Haq neue Strafvorschriften ein, wonach die Ahmadis, islamische Begriffe, es reicht ein, also auch wenn ich zum Beispiel Moschee oder Gebetsruf oder mein Oberhaupt als Khalif bezeichne, nicht im Rahmen ihrer Gemeinde, also das heißt, sie können das nicht, diese Begriffe können sie nicht verwenden. Wenn sie das verwenden, dann drohen Ahmadis Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahren. Diese Gesetzestexte zum Beispiel, die kann man heute noch finden. Ich will einen entsprechenden Satz sagen. In pakistanischen Verfassung wurde ein Zusatz 295C in pakistanischen Verfassungsgesetz zum Beispiel eingeführt, die Verunreinigung des heiligen Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, sozusagen unter Todesstrafe stellt und oder lebenslänglichen Gefängnisstrafe stellt.
Sind solche Strafen und auch ausgeführt worden? Also kam es dann wirklich dazu, dass das Urteil...
Auch heute sitzen Ahmadis in Gefangenschaften, nur weil sie Assalamu alaikum gesagt haben. Nur weil sie gesagt haben, Friede sei mit dir. Und dieses Begriff fällt unter diesen Gesetz. Das heißt, die Ahmadis leben dort wie in Gefangenschaft. Ich will auch erwähnen, auch die Webseiten der Ahmadiyya-Gemeinde wurden in Pakistan durch die Regierung blockiert, weil sie sagen, dass sie nicht im Einklang mit den Blasphemiegesetzen befinden. Ja? Und diese Webseiten werden geführt, zum Beispiel in USA. Und trotzdem sind sie in Pakistan verboten. Google hat den Android in Pakistan verboten, die Publikation der Ahmadiyya-Gemeinde anzubieten, weil die pakistanischen Behörden das gefordert haben. Und Google hat das umgesetzt, ja.
Also das ist etwas, was definitiv gesetzlich stattfindet. Diese Diskriminierung wirkt sich auch insofern aus, dass dann Extremisten oder Andersgläubige das benutzen als Rechtfertigung für Diskriminierung, Verfolgung.
Natürlich, täglich. Es gab allein in den letzten 7 Monaten eine Mordserie an Ahmadis. In Peshawar zum Beispiel wurden mehrere Ahmadis ermordet. Ja? Ich will auch an dieser Stelle erwähnen, dass in den letzten 2 Monaten gab es zum Beispiel 2 Angriffe auf Moscheen in Pakistan, wo die Kalima, also Glaubensbekenntnis, ja, auf dem Moschee stand und das wurde von den Extremisten quasi gelöscht. Ja. Und das ist dieser Zustand, den die Ahmadiyya momentan täglich dort erleben. Also unter dem Abgeschobenen, der abgeschoben werden sollte und abgeschoben ist, findet auch ein junger Mann, sein Onkel wurde zum Beispiel in Peshawar ermordet. Hat alle Beweise, alle Bilder und so weiter und so fort an die Gerichte hier weitergeschickt, wurde trotzdem abgelehnt.
Frau Moser, jetzt haben Sie das Beispiel gerade gehört und auch der Bundesregierung ist ja durchaus bewusst, wie die Situation dort vor Ort ist. Es wurde auch in Gerichten teilweise schon anerkannt, aber oft kommt es dann dennoch vor, dass abgeschoben wird. Wie kann denn das sein?
Also was quasi in den Entscheidungen vom BAMF, also vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und auch in Urteilen von Verwaltungsgerichten immer wieder quasi als Argumentation angeführt wird, ist so, ja, Ahmadis droht teilweise Verfolgung und erniedrigende Behandlung, aber nicht im ganzen Land. Das heißt, es wird dann von inländischen Fluchtalternativen geredet. Man sagt, wenn eine Person in Peshawar zum Beispiel angegriffen wurde oder Angst hat vor Verfolgung, dann soll sie halt in ein anderes Landesteil von Pakistan gehen und dort wäre es weniger schlimm. Auch Fälle von Personen, die wir jetzt auch letzte Woche gemeinsam mit der ahmadischen Gemeinde hier in Deutschland und mit Herrn Malik veröffentlicht haben, wo Personen quasi durch das Raster gefallen sind und ihnen keine Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde, weil die Verwaltungsgerichte sagen, sie seien nicht offensichtlich praktizierende Ahmadis. Das heißt, die Aussage, Quintessenz war, ja, in Pakistan stellt es eine Gefahr dar, sich als bekennende Ahmadi in der Öffentlichkeit zu bewegen, aber diese Personen sind quasi nicht religiös genug und es ist nicht ein so existenzieller Teil ihrer Persönlichkeit, dass sie das wirklich nach außen tragen müssen. Sie können ihre Religion ja quasi im Privaten praktizieren. Und dann ist das in Ordnung. Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat dann ein relativ wegweisendes Urteil im November geliefert, in einem Einzelfall eben. Aber das sind dann halt immer Einzelfallentscheidungen. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie die richterliche Entscheidung dann ausfällt. Es gibt da keinen allgemeinen Grundsatz zu oder auch kein jetzt irgendwie Abschiebungsverbot. Und es ist halt ein großes Problem, weil sehr viele Personen damit eben keinen Asylstatus in Deutschland bekommen und wie jetzt auch heute Morgen nach Pakistan abgeschoben werden, obwohl sie dort definitiv nicht sicher sind. Auch viele Personen, die sich hier schon eine Existenz aufgebaut hatten, vielleicht eine Ausbildung angefangen und dann trotzdem in Abschiebehaft gesteckt, was, wie Herr Malik bereits sagte, Haft ohne Straftat eigentlich nicht sein kann. Diese Personen werden dadurch gebrochen. So, es werden auch einfach Existenzen zerstört.
Zu der Situation wirklich in Pakistan. Das eine ist ja auch schon haarsträubend irgendwie, wenn ihnen gesagt wird, sie müssen ja ihre Religion nicht so ausüben oder so praktizieren. Oder das können sie es ja mehr für sich machen. Das ist ja das eine. Aber das andere ist, die Gefahr besteht ja trotzdem, oder? Auch wenn sie den Glauben nicht aktiv ausüben, oder Herr Malik?
Ja, also diese religiöse Verfolgung betrifft alle Ahmadis in persönlicher Hinsicht und als Gemeindemitglieder, wenn sie sich öffentlich zur Ahmadiyya-Gemeinde bekennen und ihren Glauben frei ausüben wollen. Das gilt nicht nur im häuslichen Bereich oder bei Glaubensgesprächen mit Nachbarn oder zum Beispiel. Ja? Also es genügt in Pakistan, wenn die Zugehörigkeit zur Religion der Ahmadiyya-Muslim-Jamaat bekannt ist oder beziehungsweise bekannt wird. Sie müssen sich vorstellen, von diesem Moment an schon droht jedem Ahmadi die Verfolgung, also durch Fundamentalisten, ja. Und das wird vom Staat geduldet.
Wenn jetzt quasi die Leute zurückgeschickt werden und dort müssen sie dann irgendwie was unterzeichnen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau, es gibt auch Berichte darüber, dass wenn die Ahmadis zurück abgeschoben werden oder eine gewisse Zeit im Ausland gelebt haben und dann wieder nach Pakistan gehen. Sie werden dann noch mehr sichtbar und die Menschen, die ihn anfeinden wollen, behaupten, die seien Agenten von Ausländern. Es gibt 2005 zum Beispiel einen Mordanschlag auf einen zurückgekehrten Ahmadi, der in England gelebt hat, in Großbritannien gelebt hat. Und nachdem er nach ein paar Jahren wieder nach Pakistan zurückgeschickt wurde, wurde er 2005 zum Beispiel in seiner Heimatstadt ermordet. Das sind keine Einzelfälle. Und jeder Ahmadi, der hier in Deutschland lebt, hat eine gewisse Verfolgung erlebt. Die Ahmadis werden von Kindheit an schon, also es wird in zum Beispiel Schulen Hass gepredigt. Von klein an wird dort Hass gepredigt. Also man wird größer, man sieht also diese Generation, die in Pakistan heute jugendlich ist, ja, von Extremisten, sie haben als Kinder gelernt, Ahmadis zu hassen. Es gibt in Pakistan Schulbücher, in denen Hass gelehrt wird. Und das ist, also was mich wundert, ist, dass diese Situation ist eben vor einer Woche in die weltweite Bericht der Religionsfreiheit von Herrn Markus Grübel der Bundesregierung erwähnt worden. Da haben auch die Experten, Heine Bielefeld zum Beispiel, ja, oder Herrn Frank Heinrich, die haben ganz klipp und klar über die Situation der Ahmadis in Pakistan gesprochen. Es reicht, da wird gesagt, dass es reicht, wenn die Ahmadis die Formulierung ihres Glaubens, also Assalamu alaikum oder La ilaha illallah Muhammad Rasulallah, das ist Glaubensbekenntnis, sprechen, dass dann am Ende in eine Strafverfahren droht. Diese Menschen, die jetzt zurückgeschickt worden sind, die gehen in eine Ungewissheit. Also es drohen diese Menschen Verfahren, ja.
Ja.
Und weil auf deren Pässe schon steht, dass sie Ahmadis sind.
Mr. Malik, you're from the
Mr. Malik, Sie sind vom Internationalen Human Rights Committee, dem Internationalen Menschenrechtskomitee, und Sie haben diesen dringenden Eilbrief rausgeschickt. dass die Abschiebung rückgängig gemacht werden muss. Was erhoffen Sie sich von diesem Eilbrief oder haben Sie schon eine Antwort bekommen?
Thank you very much for taking me on the line. I am from the General Secretary of the International Human Rights Committee. But I have a little affection with Germany because I got my early education also in 1970s in Frankfurt. So the Germany I know very well, very humanitarian, and we used to work a lot for the human rights.
Danke, dass Sie mich mit dazu genommen haben. Ich bin vom Internationalen Menschenrechtskomitee, aber ich habe eine besondere Verbindung mit Deutschland, weil ich selbst in den 1970ern in Frankfurt studiert habe. Das Deutschland, das ich kenne, war immer solidarisch und humanitär. Es war ein großer Schock für mich, als ich letzte Nacht von der Abschiebung von Ahmadi nach Pakistan erfahren habe. Wir als internationale NGO sehen das genauso, wie Paula Moser und Suleiman Malik die Situation beschrieben haben. Wir sind spezialisiert auf den Schutz von Minderheiten in Südostasien, besonders in Pakistan, und wir auf die Minderheiten der Christen, Hinduisten und Ahmadi in der aktuellen Situation. Als wir von der Abschiebung erfahren haben, haben wir einen Eilbrief an die deutsche Regierung geschrieben. Pakistan hat Geschichte damit geschrieben, dass sie die erste und einzige Regierung in der Welt sind, die durch die Verfassung des Landes festgelegt haben, dass Ahmadi keine Muslime sind. Von diesem Moment an wurden Ahmadi angegriffen und verfolgt, nicht nur von privaten Organisationen, sondern auch vom Staat selbst. Dadurch, dass die deutsche Regierung Ahmadi von Deutschland abschiebt, sind alle Ahmadi in Gefahr. Ich bin so verwirrt und traurig, dass die deutsche Regierung bei der Gefährdung von Ahmadi mithilft. Das ist falsch, trotzdem habe ich immer noch den Glauben, dass die Deutschen nicht so sind. Vielleicht haben sie etwas falsch verstanden, vielleicht sind sie nicht richtig informiert. Ich hoffe, sie fällen jetzt schnelle Entscheidungen und handeln.
That the German government is helping them by deporting these Ahmadis. I don't know where it did something wrong. It's perhaps they have not gone got the information rightly. Perhaps the government, the people are not well informed. And I hope the government will take stern action.
Klar ist jetzt, dass die Situation der Ahmadi in Pakistan absolut nicht hinnehmbar ist und dass es teilweise in Deutschland auch schon anerkannt wird und von Gerichten umgesetzt wird, aber zum Großteil auch nicht. Wie kann denn das sein? Andere Länder bekommen, also ich glaube in Niederlanden, England, da wird gar nicht mehr abgeschoben nach Pakistan. Warum wird das in Deutschland dennoch gemacht? Was denken Sie?
Vielleicht erstmal zur Einordnung. Zu Beginn der Corona-Pandemie haben wir gesehen, dass für eine kurze Zeit Abschiebungen vor allem auch nach Afghanistan und auch nach Pakistan nicht durchgeführt wurden. Und ich würde sagen, seit Sommer läuft das wieder relativ konstant, auch nach Pakistan. Und man sieht, da ist ein sehr starker politischer Wille dahinter. Das, wofür Herr Seehofer als Innenminister auch relativ bekannt ist, er hat sich ja für die Kameras gestellt und gesagt, naja, von mir war das nicht angeordnet, an meinem 69. Geburtstag 69 Afghanen nach Afghanistan abzuschieben. So. Aber das ist eine Hardliner innenpolitische quasi Ausführung, die wir da beobachten, die in Sachsen auch nochmal besonders stark ausgeprägt ist. So. Hier werden regelmäßig Familien getrennt, Personen vom Arbeitsplatz abgeholt, Ausländerbehörden, die keine ärztliche Untersuchung quasi zulassen oder ordentlich Untersuchungen zulassen vor der Abschiebung. Das ist ein politischer Wille dahinter, sich da quasi eine klare asylpolitische Kante zu zeigen. Es gäbe andere Möglichkeiten.
Also es geht vor allem auch vom Bundesinnenministerium aus. Oder an welchen Stellen werden da klar Fehler gemacht? Weil Abschiebung ist ja auch ein Stück weit auch Ländersache. Können Sie da die Zusammenhänge mal erklären?
Wir bemerken das ja quasi in erster Linie daran, wie Annahmen bzw. Ablehnungen von Asylanträgen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge laufen. Ein Beispiel jetzt, um das plakativ darzustellen, Syrien. Bis 2017 war das, glaube ich, wurden sehr viele syrische Geflüchtete für die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt. Dann wurde der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte, das quasi, wenn man das einsortieren würde, so eine Stufe unter der Flüchtlingseigenschaft, wurde der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte ausgesetzt. Und seitdem erkennt das BAMF insbesondere einen subsidiären Schutz an und nicht mehr so viel die Flüchtlingseigenschaft. Was für die Personen natürlich zur Folge hat, dass sie sehr viel weniger Chancen haben, dass ihre Familie nachziehen kann nach Deutschland. Und da sehen wir einen Zusammenhang zwischen dem, was ja eigentlich irgendwie behördliche Ausführung sein sollte, die eben auch nicht von politischen Entscheidungen geprägt ist, sondern eigentlich sich jeden Einzelfall anschaut und dann entscheidet, haben diese Personen ein Recht, hier zu bleiben und ein Recht auf Asyl oder eben nicht. Aber diese Entscheidungen sind halt auch durch die politische Bühne beeinflusst und ich weiß nicht genau, was da für Absprachen laufen oder welche Anweisungen auch aus dem BMI kommen, aber das ist auf jeden Fall das Handeln da stark geprägt.
Was müsste denn jetzt kommen, damit da klar der Riegel vorgeschoben wird? Also ich meine, wie gesagt, in anderen Ländern wird gar nicht mehr abgeschoben nach Pakistan und die Bundesregierung hat da sogar was unterzeichnet, um anzuerkennen, dass die Situation in Pakistan für die Ahmadi nicht hinnehmbar ist. Was konkret kann denn da jetzt passieren?
Was wir uns als Flüchtlingsrat sehr wünschen und wofür wir auch uns sehr stark einsetzen, ist halt ein Abschiebestopp, wie er für Syrien auch lange Zeit gegolten hat. Sowas gab es auch längere Zeit wurde auch nicht nach Afghanistan abgeschoben zum Beispiel. Sowas könnte man auch für Pakistan einführen. Man könnte halt natürlich gruppenspezifisch schauen. Bei den Ahmadis gibt es natürlich eine gruppenspezifische Verfolgung. Aber allgemein könnte man das auch als Beschluss der Innenministerkonferenz so einen Abschiebestopp verhängen. Und da wären wir dann wieder beim politischen Willen. Der fehlt in sehr vielen CDU und auch einigen SPD-geführten Innenministerien.
Jetzt haben wir ja schon gesagt, die abgeschoben wurden, die waren ja auch teilweise oder größtenteils sehr gut integriert, haben irgendwie, waren in Schulen oder Ausbildungen. Warum dann nach all der Zeit? Also wie erklären Sie sich das? Und das ist ja absolut nicht zu rechtfertigen, oder?
Aus menschlicher Perspektive sind das ja Gräueltaten. Also das Bleiberecht, die Bleiberechtsregelungen in Deutschland sind relativ diffus, extrem schwierig zu durchblicken. Es gibt quasi auch teilweise so Fristenregelungen. Leute, die bis zum x-ten Monat 2019 eingereist sind, können dann zum Beispiel noch eine bestimmte Duldungsform beantragen, andere wiederum nicht. Da braucht man quasi schon ein unheimliches Expertenwissen, überhaupt durchzublicken, was da möglich ist und was nicht. Man braucht meistens auch einen Arbeitsvertrag oder einen Nachweis, dass man seine eigene Existenz sichern kann, damit man zum Beispiel für die Beschäftigungsduldung in Frage kommt. Das ist halt dann wieder das Problem, wie kriegt man einen Arbeitsvertrag oder auch einen Ausbildungsvertrag, wenn man vorher einen ungesicherten Aufenthaltsstatus hat. Viele ArbeitgeberInnen sagen dann, naja, wir wissen ja gar nicht, ob du nächstes Jahr noch da bist, das ist uns ein zu großes Risiko. Das heißt, allein in quasi gesicherte Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnisse zu kommen, ist unheimlich schwierig aus dieser ungesicherten Perspektive heraus. Und genau, oft fehlt dann auch der Wille, dass zum Beispiel dann eine Erlaubnis erteilt wird, eine Arbeitserlaubnis. Viele Ausländerbehörden stellen sich da auch quer. Da haben wir in Sachsen auch ein paar schwierige Kandidaten.
Viele kriegen zwar kein Asyl, aber werden geduldet, sind dann trotzdem hier. Und dann kann es halt jederzeit sein, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man so einen Abschiebebescheid bekommt. Wer läuft Gefahr, eventuell abgeschoben zu werden? Und was kann man dagegen tun? Zum Beispiel gegen diesen Abschiebebescheid kann man ja Klage einreichen.
Wenn man eine Ablehnung eines Asylantrags bekommt vom BAMF, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dann gibt es erstmal die Möglichkeit, in einer relativ eng gesteckten Frist bei einfacher Ablehnung hat man 2 Wochen Zeit, bei einer offensichtlich unbegründeten Ablehnung tatsächlich nur 1 Woche, um Klage zu erheben vor dem Verwaltungsgericht. So, und dann kann man halt den Weg zum Gericht bestreiten. Wenn dann die Ablehnung da ist von diesem Asylantrag, dann muss man sich halt andere Dinge überlegen. Also dann kommen halt nur Status wie zum Beispiel Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung in Frage. Quasi der asylrechtliche Weg ist dann meistens schwierig, außer man will sich durch die Instanzen hochklagen. So. Genau, das heißt, die Wege quasi, wenn der Asylantrag abgelehnt sind, um die Abschiebung zu verhindern, das ist relativ schwierig. Es gibt quasi im Akutfall dann die Möglichkeit, einen Eilantrag zu stellen, damit quasi die Abschiebung in dem Moment gestoppt wird und man nochmal in Ruhe sich das Verfahren anschauen kann. Weil teilweise ist es so, dass quasi, wenn man Klage erhebt, kann die Person trotzdem, während die Klage noch läuft, abgeschoben werden, weil es keine aufschiebende Wirkung gibt. Das heißt, es ist extrem schwierig für die Leute, da eine Regel vorzuschieben.
Ja, jetzt nochmal zurück, weil es ja so akut ist und jetzt wirklich Leute auch abgeschoben wurden schon, die sich jetzt in einer sehr gefährlichen Lage auch befinden. Was erhoffen Sie sich dann, was im besten Fall passiert als Reaktion auf diesen Eilbrief, der jetzt auch rausging?
Ja, also wir hoffen, dass da eine entsprechende Reaktion von den zuständigen Stellen kommt, dass es auch dort Gespräche gibt, dass es die Lage der Ahmadis in den Berichten auch so angesehen wird und dass die Entscheidungsträger, also BAMF zum Beispiel, ja auch diese Lage der Ahmadis berücksichtigen. Auch die UNHCR sagt ja, dass die Ahmadis zum Beispiel Gruppenverfolgung ausgesetzt sind. Und wir hoffen etwas mehr Sensibilität über das Thema und dass es Deutschland seiner Verpflichtung nachkommt, die Menschenrechte, die ja in diesem Land so hochgehalten werden, auch dann sozusagen signalisiert werden, dass in den Ländern wie in Pakistan, wo die Minderheiten diese Rechte sozusagen für diese Rechte verletzt werden, dass es durch diplomatische Wege eine Lösung gibt und dass diese Menschen nicht in einen Verfolgerstaat zurückgeschickt werden, da wo sie Tod erwartet.
From 1974 till 2016, there was not big problem, not much problem. Very clearly you used to listen that.
Von 1974 bis 2016, da war kein großes Problem. Sehr selten hat man von Abschiebungen von Ahmadi von Deutschland nach Pakistan gehört. Aber dann 2016 hat die Regierung von Pakistan sehr strenge Gesetze eingeführt. Jeder konnte entführt oder eingesperrt werden. Gezielte Tötungen jeden Monat, jede Woche. Überall wurden Ahmadi diskriminiert. Genau seitdem wurden aus Deutschland Ahmadi nach Pakistan abgeschoben und ihre Asylanträge vermehrt abgelehnt. Die Situation hat sich von schlecht zum schlimmsten verändert. In Pakistan und Deutschland wurde das akzeptiert und weiter abgeschoben und Asylanträge abgelehnt. Demnach wurde deren Leben zur Hölle in Pakistan. Warum hat sich die Situation so weit verschlechtert, dass in Deutschland Richter so entschieden haben? In Pakistan gab es mehr Entführungen, mehr Tötungen. Im UNHCR-Report wurde es festgehalten, dass Ahmadi internationalen Schutz brauchen. Amnesty International und Human Rights Watch, alle haben erklärt, dass Ahmadi Schutz brauchen und Deutschland arbeitet eigentlich mit diesen Organisationen zusammen.
Started rejecting the cases in Pakistan, the judges and the government prosecuted Ahmadis more and more, killings more and more. We don't understand. In the UNHCR report, it is declared that Ahmadis need international protection. Amnesty International, Human Rights Watch, everyone has declared that Ahmadis need international protection. And Germany is working with them.
In Fokus International bei Radio Dreieckland hört ihr Abschiebung von Glaubensanhängern der Ahmadiyya nach Pakistan, eine Sendung von Radio Z Nürnberg.
With the six of their lesbos, I live with her in a half-bedroom apartment.